Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Kinderdocs. Und das ist eine ganz besondere Folge, nicht nur, weil wir ein, wie ich finde, echt irres Thema haben heute, sondern weil es auch jetzt der vorläufige Abschluss unserer regelmäßigen Podcast-Folgen ist. Also wir, das Hamburger Abendblatt und unsere lieben Kinderdocs, wir werden uns noch gelegentlich zusammensetzen, um über spezielle, aktuelle Themen zu sprechen, aber so diese ganz systematischen Folgen, wo wir die einzelnen Probleme und Themen und Altersgruppen so durchsprechen, das geht jetzt mit dieser Folge zu Ende. Und was ich schon angekündigt hatte, es ist ein irres Thema, nämlich mit meinen Worten gesagt, es geht um wirklich irre Beauty-Trends bei schon wirklich sehr kleinen Kindern. Ich begrüße erstmal ganz herzlich hier im Studio Dr. Claudia Haupt. Sie ist Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen in Hamburg. Hallo Claudia.
Hallo.
Und Dr. Charlotte Schulz, sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen in Hamburg.
Hallo.
Erzählt doch mal, also Kinder, nein, also ich würde jetzt sagen, junge Mädchen oder Jugendliche fangen an, sich für Kosmetik, für das Schminken, für Beauty, für Trends zu interessieren, oder wie ist das?
Das ist so. So weit, so gut, so wie wir das kennen, aber es wird halt eben immer häufiger, immer jünger.
Ja, und es geht um, ich spiele mal mit Mamas Schminke rum und mach mich mal schön oder tu so als ob, geht es weit hinaus. Das sind manchmal 8- bis 10-jährige Kinder, die Social Media nutzen und da nach Trends gucken und sich dort anstecken lassen und dann entweder ihr Taschengeld oder das Geld, das sie sich von ihren Eltern oder sonst jemand dafür besorgen, dafür ausgeben, absurdeste Kosmetikserien sich zu beschaffen. Teilweise, wir haben uns sagen lassen von den Kinderdermatologinnen, kann dann so ein kleines Mädchen bis zu 40 Pflegeprodukte verwenden, die alle Anti-Aging sind. Also die sind
Anti-Aging für Achtjährige, das ist ja richtig irre.
Die sind ja Produkte, die sind weder für Kinder gemacht, noch sind sie für Kinder geeignet und haben ja Substanzen, die dazu anregen sollen, diese Haut immer wieder zu erneuern.
Und zu straffen.
Und hier geht es um so Substanzen wie Retinol und Fruchtsäure und Vitamin C.
Hyaluronsäure.
Sind zum Teil ganz, ganz, also das sind Inhaltsstoffe, die die Haut unglaublich reizen, was zum Teil bei älteren Menschen gewollt ist, weil sie sich dadurch erneuert, aber was natürlich auf so einer ganz empfindlichen Kinderhaut ganz unangenehme Reizungen, Entzündungen machen kann. Das ist also nicht ungefährlich, mal abgesehen von diesem hinterher, wie soll ich das sagen? Also dem Streben nach Optimierung und bei und wirklich jetzt inzwischen sehr jungen Kindern.
Ja, und es verschlingt Unsummen, das muss man dazu sagen. Es ist total unnötig. Es ist, wie du schon gesagt hast, gefährlich. Und ein Aspekt ist dabei noch gar nicht gefallen und der ist gar nicht so unbedeutend, nämlich die kontaktallergische Reaktion. Wenn die Kinder da solche Produktserien einsetzen, dann sind da ganz, ganz viele Einzelstoffe drin, die auch Allergien auslösen können. Und das Blöde ist halt, wenn man einmal eine hat, dann wird man die ein Leben lang behalten. Und das kann auch erhebliche Schwierigkeiten auslösen.
Und das ist wahrscheinlich verstärkt, wenn man sehr früh damit in Kontakt kommt?
Ja, die Haut ist ja viel, viel empfindlicher.
Die Hautbarriere ist viel durchlässiger. Und das zweite Problem, das eine sind die Kontaktallergien. Dann hatten wir gesprochen über akute Reizungen. Aber das, was es eben auch gibt, ist etwas, was wir periorale Dermatitis nennen. Das ist im Grunde eine überpflegte Haut, die so irritiert und gereizt ist, dass das Bedürfnis danach, was da drauf zu schmieren, ganz groß ist, weil es muss ja irgendwie jetzt abgemildert werden, gelindert werden, verbessert werden und es triggert es immer weiter und weiter und es ist so ein Kreislauf aus dem, so ein bisschen so ein Teufelskreis, aus dem man ganz schlecht wieder rauskommt. Da kommt man nur wieder raus, wenn man tatsächlich gar nichts macht und einmal durchs tiefe Tal der Tränen geht.
Aber nicht passiert, sondern dann fangen diese Kinder und Jugendlichen an, ganz dick Make-up auf ihre Haut zu tun, um genau diese ganzen Irritationen und Pusteln abzudecken.
Das sind Pusteln, sind das die, wie nennt man die?
Also in dem Fall ist es keine Akne, sondern es ist eine ganz schwere Form des Irritationsexems. Dann ist alles total überschießend angeregt, dann sind die Talgdrüsen entzündet. Im Prinzip ist es ja fast wie eine schwere Akne, bloß es ist was anderes.
Und angeregt, glaube ich, sind die Kinder vielfach durch soziale Medien. Ja. Ich habe auch mal in dem Zusammenhang gehört, Sephora Kids, das ist, glaube ich, nach einer bestimmten Marke, die so ein Label, was die Kinder kriegen, aber die sehen das in den sozialen Medien, sehen da so Videos, wie andere Mädchen das machen und denken dann auch im Grunde, das wäre das Schönheitsideal, dem sie schon auch als 18- oder 12-Jährige folgen müssen.
Ja, kommt ja das Schminken noch dazu. Also dass ganz kleine Mädchen dann schon sich richtig professionell auch fertig machen und schminken und dann entsprechend natürlich auch präsentieren. Und da gibt's dann auch schon so richtige Trendsetterinnen. Also dass jetzt eine 8-Jährige den anderen 8- bis 10-Jährigen sagt, was sie zu kaufen haben.
Also tatsächlich gibt es diese Accounts und die laufen unter dem Begriff Skinfluencer. Und haben eine unglaubliche Reichweite. Und also ich würde mal sagen, die 8- bis 10-Jährigen ist bei uns noch eher irgendwie so, wir sehen das fängt
Amerika
an. Aber bei uns sind es dann tatsächlich die Kinder auf der weiterführenden Schule, die dann mit ihrem Handy irgendwie Social Media irgendwie nutzen. Also bei uns ist es so die Gruppe der 10- bis 12-Jährigen, die da jetzt immer mehr Dicke irgendwie
einsteigen.
Tatsächlich mit zu tun haben. Und dann geht das ja nahtlos über in das Alter, wo viele von den Jugendlichen ja ohnehin ihre Probleme mit der Haut haben und ihre sozusagen Akne-Schwierigkeiten durch die Überfettung, also die eigene von innen heraus sozusagen Überfettung der Haut. Und wenn man dann zusätzlich von außen noch so viel draufschmiert, dann wird es alles nur noch schlimmer.
Viel schlimmer, ja.
Könnt ihr mal sagen, als Kinderärztinnen jetzt einen qualifizierten Ratschlag, was für eine Pflege braucht denn so ein 8- oder 10- oder 12-jähriges Kind mit seiner Haut?
Ja, wenn es wir sagen jetzt mal, es hat keine Hautkrankheit zum Beispiel, also keine Neurodermitis, dann braucht eigentlich so eine Kinderhaut was bei ganz trockenen Verhältnissen, im Winter vielleicht oder wenn es sehr kalt ist, muss mal was gemacht werden. Oder man kann sich ja auch bei so einer Kinderhaut, kann man nicht sagen, alle haben die gleichen Bedürfnisse. Es gibt auch schon vor der Pubertät Unterschiede in der Trockenheit der Haut.
So,
aber die brauchen gar nichts. Sie brauchen eine ganz minimierte, sagen wir mal, feuchtigkeitsreiche Pflege. Babys brauchen ein bisschen mehr Fett in der Creme und die heranwachsen dann weniger. Die brauchen dann mehr Feuchtigkeit. Aber auf jeden Fall nichts Aichi-Baichi-mäßiges.
Nee, und ich glaube, man kann unseren Jugendlichen oder auch den Kindern sagen, das allerwichtigste und beste Anti-Aging-Mittel ist die Sonnenschutzcreme.
In der Tat. Ne?
Also, wenn sie wirklich was tun wollen, um Hautalterung, die schneller voranschreitet, als sie sich das wünschen, um dem was entgegenzusetzen, dann sollten sie einfach gut mit Sonnencreme, mit einem hohem Lichtschutzfaktor, das sollten sie benutzen.
Und Anti-Aging für Kinder klingt sowieso schon mal bekloppt, aber ihr jetzt erzählt habt, auch schädlich, richtig?
Ja, es ist auch bekloppt.
Aber ich glaube, einen Punkt würde ich gerne noch dabei besprechen. Es geht hier ja auch darum, was macht es mit unseren Kindern? Also warum ist das etwas, dem sie so hinterher streben? Das ist ja etwas, was auch mit der Selbstwahrnehmung, mit dem Selbstbild, was ich habe, ich bin irgendwie nicht gut genug, ich muss das verbessern, etwas zu tun hat, mit einem schon auch irgendwie minderen Selbstwertgefühl und auch vielleicht sogar falschen Idealen, denn diese Bilder, die sie da sehen und das Optimal, was sie erreichen wollen, die sind ja so ohnehin nochmal alle zusätzlich bearbeitet. Das ist ja, oder es sind KI-generierte Bilder und sie erkennen das gar nicht, dass das gar keine echten Mädchen sind. Und das finde ich eigentlich neben der Schädlichkeit für die Haut mit das größte Problem und wir müssen da ansetzen und müssen die Eltern bestärken, ihre Kinder zu bestärken, dass sie toll sind, so wie sie sind, dass man ihrem Wunsch irgendwie, ich finde, man muss das immer ernst nehmen und man muss es einfach besprechen, aber man muss auch gucken, was ist hier vernünftig und was geht weit über das Maß hinaus.
Weil wir sonst nämlich in diesem Wahnhaften auch gleich als nächstes dann haben, dass viel zu früh irgendwelche Operationen angestrebt werden oder so. Das wird ja leider auch immer früher und früher gemacht. Nase, Lippen, Brüste, das ist ja der Wahnsinn. Es hört ja nicht auf. Also, und wenn die schon so jung anfangen mit dieser Selbstoptimierungsstrategie, das ist ja fürchterlich.
Auch völlig faltenfreie junge Mädchen, die schon Botox, glaube ich, verwenden.
Ja, ist ungeheuer, wirklich.
Und dann geht's ja weiter wahrscheinlich mit der Diskussion auch um, ich weiß nicht, Nagellack. Dürfen die Nagellack schon benutzen oder nicht, wenn sie in die Schule gehen? viele Mädchen möchten, oder Jungs vielleicht auch, denke ich, möchten dann Ohrringe haben und liegen ihren Eltern damit in den Ohren. Ja. Genau. Was sagt ihr dazu?
Das sind zwei verschiedene Fragen, ne?
Charlotte? Ja, finde ich auch.
Also mit dem Nagellack sind wir tiefenentspannt. Also weil das wir haben, oft, und zwar bei Jungs und bei Mädchen.
Ich finde, das ist oft, das ist wie ein Verkleidungsspiel. Mhm. Da geht es nicht darum, sich irgendwie zu optimieren, sondern das ist etwas, bei den ganz Kleinen, da werden auch die Mamis irgendwie imitiert und nachgemacht. Und aber es ist, das hat eher was mit sich verkleiden zu
wir
tun.
Wir reden jetzt ja nicht davon, dass eine 10-Jährige 3 Zentimeter lange aufgeklebte Nägel hat, sondern um den Nagellack. Und der Nagellack als solcher, Farbspiele an Füßchen und Händen, da sind wir eigentlich relativ gelassen.
Bei Ohrringen auch?
Ja, also bei Ohrringen ist es so, dass man ein bisschen unterscheiden muss. Es gibt einmal so unsere Einstellung dazu, ich glaube, da sind wir ähnlich, Charlotte, dass wir sagen, wir würden es so betrachten, dass ein Kind, das einen zu Tode nervt, weil es selber sagt, ich möchte Ohrringe haben, und dass man auch so einschätzt, dass es dann am Anfang auch das Desinfektionsmittel auftragen und auch ein bisschen drehen kann mit Hilfe vielleicht. Das sind oft so Kinder, die sind 6 bis 8 oder 10 Jahre alt, irgendwas in der Art. Wenn die da so lange rumnörgeln und rumnerven und man hat schon 20 Mal Nein gesagt und die bleiben hartnäckig, why not? Was ein bisschen doof ist, finden wir, ist, wenn die Eltern das machen, weil sie das irgendwie so toll finden. Man muss aber sagen, dass es durchaus kulturelle Einflüsse gibt, bei denen es einfach so normal ist, dass schon ganz, ganz kleine Kinder, manchmal Babys, die Ohrringe bekommen, dass wir da jetzt eigentlich auch nicht so viel dagegen zu setzen haben.
Es gibt ja kein gesetzliches Mindestalter. Da gibt es überhaupt keine Regelung, sondern es ist immer die Entscheidung der Eltern. Und immerhin bis zum 16. Geburtstag müssen auch Eltern anwesend sein. Bei jüngeren Kindern, die naja so mit 12, 13 denken, ich gehe mal schnell und lass mir mal Ohrlöcher schießen, das ist in der Regel eigentlich nicht erlaubt. Und wenn sie irgendwo sind, wo es seriös gehandhabt wird, dann wird das auch nicht gemacht.
Und das sollte man übrigens, ne? Also das geben wir den Eltern auch mit auf den Weg. Das sollte dann schon auch vom Profi gemacht werden und es sollte hygienisch einwandfrei sein, weil natürlich entzünden die sich die Viecher manchmal. Und es kommt wirklich nicht selten vor, dass wir dann Kinder haben, die sehr große Schmerzen leiden, weil die sich entzündet und in das Ohrläppchen eingewachsen sind und die dann unter sehr großen Schmerzen wieder rausgefummelt werden müssen. Also es kann schon auch mal blöd sein, aber im Wesentlichen ist es nicht so problematisch. Es ist dann die Frage, was hält man überhaupt vom Piercen? Ja, findet man es okay, dass das Kind Ohrringe hat? Ist es denn das Gleiche, wenn es ein Nasenpiercing hat? Nein, ist es nicht. Da sind viel mehr Bakterien im Spiel. Es kommt viel häufiger zu Infektionen. Nasenpiercing, Lippenpiercing, Bauchnabelpiercing ist was völlig anderes aus ärztlicher Sicht als ein Ohrläppchenpiercing.
Verstehe, das habe ich nicht so gewusst. Also das ist
gefährdet für eine Infektion.
Also, da muss man mal sagen, dieses Piercen, wir können gleich den Bogen weiterschlagen zum Tätowieren. Letztendlich ist es alles, fällt es schon unter den Tatbestand der Körperverletzung. Ne? Also es gibt da auch keine richtige rechtliche Regelung und Altersbeschränkung. Es gibt so einen Branchenkodex, glaube ich. Ne? Also so Piercen und Tätowieren wird bei unter 14-Jährigen gar nicht gemacht. Bei 14- bis 16-Jährigen im Beisein der Eltern. Und 16- bis 18-Jährige brauchen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. Wie man das jetzt überprüfen will, weiß ich nicht. Aber das betrifft ja unsere Jugendlichen. Und das sind mal so die sachlichen Fakten. Auch da ist immer so ein Thema Selbstwahrnehmung. Was mache ich mit mir? Gerade bei dem Tätowieren, ein Ohrring kann ich rausnehmen und ein Piercing und das wächst zusammen und das sieht man später nicht mehr. Aber mit dem Tattoo ist es eben was anderes.
Ja, und da ist auch Tattoo nicht Tattoo, ne?
Da ist ja ein bisschen Geschmacksfrage auch. Also das kann man so oder so sehen. Ich finde es zum Beispiel nicht so doll, aber das kann man ja auch richtig gut finden. Was ist denn jetzt sozusagen aus ärztlicher Sicht, ist das häufig mit Komplikationen verbunden oder könnt ihr da was zu erzählen zu den Risiken von Piercing und von Tattoos?
Okay. Also bei den Nasenpiercings und den Nabelpiercings kommt es viel häufiger zu Entzündungen und Infektionen als bei den Ohrlöchern. Das kann man ganz klar so sagen. Und bei den Tattoos hängt es wirklich davon ab, individuell natürlich, wie reagiert die Haut, aber auch, was wird da angewandt. Also ich komme da immer wieder mit meinem Beispiel von diesem 9-jährigen Kind, das mit dem Papi in der Türkei im Urlaub war. Und dann wurde da ein Henna-Tattoo gemacht Und das Kind hatte, das war ja überhaupt nicht gestochen, aber das Kind hat so eine grauenvolle, schwer vernarbende, infizierte, allergische Reaktion darauf gehabt, dass der gesamte, im Prinzip Knöchel hoch, das Schienbein hoch und so, ist eigentlich eine einzige schreckliche Narbe. Und das war ein wirklicher Leidensweg und das muss ja nicht sein. Und das war offensichtlich Henna-Farbe, die aber mit irgendwelchen, das sagten jedenfalls die Hautärztinnen, manchmal wohl mit Schwermetallen belastet sind. Und dann hat das so eine Reaktion gegeben. Also auch wenn man es gar nicht sticht. Mhm. Bei denen, die man sticht, ist halt immer das Problem, nicht finden wir das hübsch, was da gemacht wurde, sondern ließe es sich denn, wenn man sich umentscheiden würde, wieder entfernen. Und das ist natürlich klar, dass ein schwarzer Sleeve ist was anderes als ein kleiner Schmetterling am Knöchel. Ja, also ich finde schon, da muss man unterscheiden, unabhängig vom Geschmack.
Ja, und was auch nicht geklärt ist, also inzwischen ist es ja so, dass auch nur noch bestimmte Farben verwendet werden dürfen, weil man weiß, gerade diese farbigen Tattoos, dass da früher Farben verwendet wurden, die auch krebserregend sind. Und bei Menschen, die eben sehr stark und viel tätowiert sind, findet man die Farbe ja auch in den regionalen Lymphknoten wieder. Und man weiß noch nicht ganz genau, was daraus wird. Ne? Also ob das vielleicht doch auch ein Potenzial dafür hat, dass sich daraus bösartige Dinge entwickeln. Also
ich finde persönlich, das ist aber meine persönliche Meinung, dass Tattoos, die sich Hals, Gesicht und sowas, also in Bereichen befinden, wo man sie in, zu keiner Lebensphase in irgendeiner Form wird abdecken können und wo es besonders problematisch ist, sie wieder zu entfernen, eigentlich, also da, das dürfte bei Kindern und Jugendlichen auf keinen Fall erlaubt sein, finde ich.
Einfach, weil die noch ihre Meinung ändern können und vielleicht das noch nicht so rüberblicken können.
Ja, ne? Weil sie einfach sich der Konsequenzen aufgrund der Hirnreife vielleicht noch nicht so gut bewusst sind.
Ja, das zu den Gesundheitsgefahren, genau wie gesagt, ansonsten ist das Geschmackssache. Manche finden das super gut, manche mögen es nicht so sehr. Aber diese bei diesem Schminktrend von Kindern sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das wirklich einfach verrückt ist.
Ja. Genau, du hast gesagt, bekloppt.
Genau.
Und das ist es auch.
Und ich glaube, die wissen auch gar nicht, wie hübsch sie eigentlich sind. Das denke ich manchmal. Eigentlich ja, ich so junge Mädchen und auch Jungs natürlich, wie toll die aussehen, einfach natürlich.
Das ist die Herausforderung und unsere Aufgabe, ihnen das klarzumachen.
Ihr Lieben, es hat ganz viel Spaß gemacht. Es war ganz viel Interessantes dabei. Ich habe ganz viel gelernt. Ich danke euch ganz herzlich.
Danke
Sehr
dir.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss. Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.